The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Einen schönen guten Morgen. Ich bin Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 23. Juni. Es ist Crunch-Time für die Regierung. Der Ausdruck, der ursprünglich aus der Welt des Sports, konkret aus dem Basketball bzw. Football stammt, illustriert, in welche Phase die schwarz-rote Koalition eingetreten ist. Die Crunch-Time beschreibt die letzten nervenaufreibenden Minuten eines Spiels, die den Sportlern alles abverlangen. Ein Endspurt, der im besten Fall Höchstleistungen hervorbringt. Übersetzt auf die Politik: Nun sind die entscheidenden 3 Wochen vor der Sommerpause angelaufen, die die Handlungsfähigkeit dieser Regierung offenlegen. Der große Wurf sollte es werden.
Es kann nicht so weitergehen. Und wir haben das erste Mal wieder so ein Zeitfenster seit 20 Jahren, das letzte Mal bei der Agenda 2010. Und die Agenda 2010 war eigentlich, Entschuldigung, Pillepalle dagegen. Die war bezogen auf den Arbeitsmarkt. Das war für die SPD ein großer Schritt, aber für Deutschland eigentlich ein kleiner.
Und diese 4 dicken Brocken, wie wahrscheinlich ist das, dass die bis zum Sommer kommen?
Ich halte es für zwingend notwendig.
Weil da gibt es ja auch Wahlen irgendwann mal im Herbst und darauf nehmen Sie vielleicht auch noch Rücksicht.
Ja, das glaube ich wäre falsch.
Die Koalitionäre wissen, dass das Schlaglicht nun auf sie gerichtet ist. Vizekanzler Lars Klingbeil gestern beim Bundesverband der Deutschen Industrie.
Das Land guckt gerade auf uns alle und sagt, kriegt ihr eigentlich in der demokratischen Mitte was hin? Und ich bin mir sicher, wir werden in 5 oder 10 Jahren genau auf diese Phase in unserem Land zurückgucken und werden uns die Frage gefallen lassen müssen, habt ihr damals eigentlich, als wir dafür kämpfen wollten, dass Deutschland stark ist, habt ihr damals eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen?
Denn nachdem der Herbst der Reformen erst in das Frühjahr und nun in den Frühsommer verschoben wurde, würde eine abermalige Fristüberschreitung zum Sinnbild der Funktionsstörung. Schließlich hatten sich führende Koalitionäre ultimativ das Ziel gegeben, noch bevor im Parlament sommerbedingt die Rollläden heruntergelassen werden, sollte die große Reform auf den Weg gebracht werden.
Ähnliches gilt dann für das Thema Rente. Das wird ja dann vor dem Sommer auch auf den Weg gebracht.
Ich weiß um die Tragweite der Dinge, die wir entscheiden müssen. Und ich weiß auch um die Verantwortung, die diese Regierung für das Land trägt. Deswegen bin ich sehr klar, ich will, dass da ein großes Paket rauskommt. Ein großes, gerechtes Gesamtpaket.
Der Druck ist also da. Und nicht nur, weil es mit dem letzten Koalitionsausschuss Anfang Juli eine Art Stichtag für die Urteilsverkündung über Erfolg bzw. Scheitern gibt, sondern auch, weil die Lage ganz objektiv betrachtet bescheiden ist. BDI-Chef Peter Leibinger sagte gestern, die Lage der deutschen Industrie sei kritisch. Die Konjunkturprognose musste dieses Jahr bereits nach unten korrigiert werden, von 1 auf 0,4%. Zeit also, eine aktuelle Bestandsaufnahme der einzelnen Reformprojekte vorzunehmen. Zunächst das Thema Gesundheit. Nina Wagens Gesetzesentwurf zur Stabilisierung der Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt seit Wochen in den Fraktionen. Dort gibt es noch so viel Diskussionsbedarf, dass die Verabschiedung im Bundestag von dieser auf die letzte Sitzungswoche gelegt wurde. Zeitlich wird das eine knappe Kiste, aber nicht unmöglich. Nächster Punkt, die Pflege. Der Gesetzesentwurf zur Neuordnung der Pflegeversicherung, genannt Pflege-Neuordnungsgesetz, sollte ursprünglich vor der Sommerpause im Kabinett verabschiedet werden. Doch es gibt offenbar noch gewaltig Klärungsbedarf in den Ressorts. Daher ist eine Befassung laut Kabinettszeitplanung nun erst für den 29. Juli geplant, also mitten in der parlamentarischen Pause. Damit wären wir bei den Baustellen von Bärbel Baas. Die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes ist zwar im Koalitionsvertrag vereinbart, die Arbeitsministerin stellte beim DGB ihren Widerwillen aber offen zur Schau.
Wenn es nach der SPD und nach mir persönlich geht, fassen wir das Thema Arbeitszeit gar nicht erst an. Aber es steht im Koalitionsvertrag.
Nun kursiert eine erste Version des Gesetzesentwurfs, der die Union vergangene Woche mehr provozierte als besänftigte. Linnemann warnte danach sogar, das könne, Zitat, keine Grundlage für die weitere Arbeit der Koalition zu dem Thema sein. Nachbessern angesagt. Eine Verabschiedung vor der Sommerpause unrealistisch. Wären wir bei dem dicken Brett Rente. Hier kann die Koalition immerhin auf die Vorarbeit der Kommission zurückgreifen, die heute offiziell ihren Bericht vorstellt. Wichtig wird keine Rosinenpickerei bei der Umsetzung. Aber dem haben die Kommissionsmitglieder in weiser Voraussicht entgegengewirkt. Die 33 Maßnahmen können nur im Zusammenspiel gedacht werden, heißt es aus der Kommission. Baas bezeichnete die Ergebnisse dann auch entsprechend als Gesamtkunstwerk. Der ambitionierte Zeitplan: Vor der Sommerpause soll es zumindest noch umfangreiche Eckpunkte geben. Über den Sommer soll dann ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden. Sicher ist aber, weißen Rentenrauch, den gibt es frühestens im Herbst. Nicht zu vergessen die große Reform der Einkommensteuer, wie sie im Villa-Borsig-Papier beworben wurde. Auch sie sollte noch vor dem Sommer auf den Weg gebracht werden. Immerhin hat die Regierung angekündigt, dass sie zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Der aktuelle Stand: Nach wie vor wird an verschiedenen Fronten übers Geld gestritten. Die Union mit der SPD, der Bund mit den Ländern. Hinzu kommt, dass die Regierung schon jetzt Milliarden Haushaltslöcher stopfen muss. Auch ohne Mindereinnahmen durch Steuersenkungen. Lage sehr vertrackt. Ausgang ungewiss. Crunchtime also. Der Name ist Programm. Denn Crunch heißt übersetzt auch Knirschen und Krachen. Das darf es zwischenzeitlich auch. Entscheidend ist ja, was am Ende der Spielzeit steht. Und das ist meist besser, wenn die Mannschaft sich auch als Team und weniger als Kollektion von Einzelkämpfern versteht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im brandenburgischen Garz an der Oder regiert ein Gen-Z-Bürgermeister, Luca Pivoda, 27 Jahre alt. Er wünscht sich mehr junge Menschen in der Politik.
Also wenn 70-Jährige über Ausgestaltung von Spielplätzen oder Schulförderprogrammen reden, habe ich selten den Optimismus, dass das auch wirklich praxisnah ist.
Außerdem, Anne Schwedt an der Wall Street erklärt den neuesten Coup von SpaceX. Und in New York sind neuerdings Putzkolonnen im Namen der KI unterwegs. Haben Sie schon mal von Garz an der Oder gehört? Vermutlich nicht. Das Brandenburger Örtchen direkt an der polnischen Grenze gibt es zwar seit über 900 Jahren, aber mit knapp 2300 Einwohnern ist Garz nun ja eben eine recht normale Kleinstadt in der Uckermark. Mit einer Besonderheit. Luca Pivoda, Jahrgang 1999, wurde vor 2 Jahren Bürgermeister in Garz. Er ist der drittjüngste Bürgermeister Deutschlands. Er hat die Wahl mit 74% der Stimmen gewonnen. Ohne großen Parteinamen auf dem Plakat, sondern den seiner eigenen Partei. Die Freie Parlamentarische Allianz, kurz FPA. Er will eine Politik machen, die junge Menschen und ihre Interessen sichtbar macht, ohne die Generationen gegeneinander auszuspielen. Ein junger Mann, der in der Provinz engagiert und bodenständig Politik macht. Das hat mich interessiert. Ich habe ihn eingeladen, um mal seine Sicht auf Jung und Alt, AfD und Politik zu hören. Guten Morgen, Luca Pivoda.
Guten Morgen.
Herr Pivoda, Sie sind ja Bürgermeister für Garz an der Oder und dort angetreten für eine Partei, die Sie selbst gegründet haben, die aber im Grunde genommen, wenn ich das mal so sagen darf, kaum jemand kennt. Sie sind trotzdem gewählt worden mit 74%. Wie wichtig ist denn inzwischen in der Politik der Personenfaktor?
Die Person ist gerade in der kommunalen Ebene sehr entscheidend. Ich habe vor allem 18 Monate Wahlkampf gemacht, also sehr lange Wahlkampf als Bürgermeister, vor allem um alle Vereine, alle Bürger, alle Unternehmen kennenzulernen. Und da habe ich natürlich erstmal überlegt, wie kann ich mit euch gemeinsam arbeiten. Es ging vor allem über die personelle Schiene und nicht, dass ich als Parteienvertreter da irgendwie aufgetreten bin. Deshalb ist die Person in der kommunalen Ebene das Entscheidende.
Sie kommen ja aus einer SPD-Familie. Schon Ihr Großvater war Bürgermeister für die SPD. Und Sie sagen auch selbst über sich, dass Sie sich so politisch eher Mitte-Links sehen. Warum hat die SPD offenbar nicht ausgereicht? Also warum haben Sie für sich entschieden, es ist nötig, eine eigene Partei zu gründen? Warum haben Sie sich nicht in der SPD gesehen?
Ja, also mein Vater und mein Großvater waren beide in der SPD sehr lange aktiv. Ich war mit 15 Jahren erstmals bei einer SPD-Veranstaltung und habe aber immer wieder gemerkt, dass einfach keine jungen Menschen da sind und ich mich nicht abgeholt gefühlt habe, auch nicht gehört habe. Und deshalb war die Idee, wir müssen junge Menschen in die erste Reihe bringen und wirklich auch eine starke Stimme für junge Menschen sein. Und dann haben wir mit 18 Jahren damals einfach eine eigene Partei gegründet. Wir waren 9 Personen zwischen 18 und 20 Jahren, haben einfach mal angefangen, sind inzwischen mit einer anderen Partei zur Gesamtpartei, Partei des Fortschritts geworden und haben jetzt 70 kommunale Mandate, ein Europa, also Sitz im Europaparlament und merken ja, dass auch da junge Menschen überall in den ersten Reihen stehen können, wenn man ihnen nur mal die Chance gibt und auch zuhört.
Das heißt aber, Sie haben innerhalb der SPD keine Chance gesehen, den Jungen eine gewichtigere Stimme zu geben?
Es ging ja schon damit los, dass es keine Jusos gab bei uns im Landkreis, also dass ich überhaupt keine Ansatzpunkte hatte, irgendwo Fuß zu fassen. Ich bin natürlich mitgelaufen und habe es probiert. Ich habe auch ein Praktikum bei unserem lokalen SPD-Abgeordneten gemacht, habe die Wahlkampfstände in der Fußgängerzone mitgemacht, also all die traditionellen klassischen Dinge, die man sich so vorstellen kann. Aber nirgendwo hatte ich das Gefühl, dass wirklich an Inhalten gearbeitet wird oder dass man überlegt, wie kann man Politik verändern, sondern es ging ganz viel um, die Person hat das gesagt, die Person hat das gesagt, ganz viel um Verwaltungskram auch einfach. Und das spricht einfach keine jungen Menschen an, sich für Politik zu engagieren.
Also man sieht schon, dass Interessen der Jugend und jüngerer Generationen im Zentrum ihres politischen Engagements stehen. Was würden Sie denn sagen, Sie sind ja selbst auch ein Vertreter der jungen Generation, sind die Hauptsorgen Ihrer Altersgenossen und Genossinnen?
Wenn ich auf den ländlichen Raum blicke als junger Mensch, sind es vor allem ganz grundlegende Themen wie, wo habe ich überhaupt Orte, wo ich mich als junger Mensch aufhalten kann, und das soll nicht die Bushaltestelle sein, bis hin zu natürlich große Sorgen um das Thema Wehrpflicht, aber auch um die Klimafrage. Also da sind ganz viele vor allem Zukunftssorgen, die entstanden sind, weil man nicht das Gefühl hat, dass noch ein Generationenvertrag in Deutschland existiert und dass junge Menschen sich wirklich gehört fühlen und auch das Gefühl haben, dass ganz viele der älteren Generation auf junge Menschen hören.
Ist es aus Mangel an Alternativen wirklich auf die Bushaltestelle, wo man sich dann so quasi als Treffort verabredet?
In ganz vielen Orten, vor allem in Ostdeutschland, ist das so und gar zum Glück nicht mehr. Wir haben das Rathaus umgebaut und haben dort jetzt auch einen Kinder- und Jugendtreff geschaffen. Aber klar, die Demografie in Deutschland führt ja nun mal dazu, dass vor allem Parteien sich auf ältere Wählergruppen fokussieren und dadurch junge Wählergruppen leider immer weniger im Fokus stehen und auch dadurch natürlich weniger Gelder im Haushalt bekommen und auch einfach weniger Projekte vor Ort dann auch entstehen.
Jetzt haben Sie gerade den Generationenvertrag angesprochen. Würden Sie sagen, dass wir inzwischen oder zumindest mit Blick auf die Politik der vergangenen Jahre in einer Gerontokratie leben?
Ja, also wenn man sich das Durchschnittsalter von Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten anguckt, kann man sich schon fragen, ob junge Menschen überhaupt repräsentiert sind. Das sehe ich in ganz vielen Fällen nicht so. Es gibt ja immer wieder Beispiele von der kommunalen Ebene, wo man Kinder- und Jugendräte aufbaut oder Kinder- und Jugendbudgets macht, aber es geht nie über diese kommunale Ebene hinaus. Also wir müssen wirklich überlegen, wie kriegt man Kinder- und Jugendbeteiligung auch in Land und Bund hin.
Nun könnte man aber sagen, dass auch Vertreter älteren Semesters ja durchaus die Interessen von jungen Menschen vertreten könnten. Würden Sie aber sagen, dass es eben zu wenig passiert in den vergangenen Jahren?
Also wenn 70-Jährige über Ausgestaltung von Spielplätzen oder Schulförderprogrammen reden, habe ich selten den Optimismus, dass das auch wirklich praxisnah ist.
Jetzt gibt es ja auch schon die ersten Berichte über die Vorschläge der Rentenkommission. Auch da gibt es wieder Kritik, insofern, dass es heißt, die Boomer werden da relativ wenig in die Pflicht genommen, wohingegen jüngere Vertreter sehr stark Lasten übernehmen müssen bei Beiträgen etc. Also würden Sie sagen, dass es gerade bei der Rentenpolitik zeigt sich mit dem Brennglas, dass in den vergangenen Jahren doch Politik zu Lasten junger Generation gemacht wurde?
Zweischneidig. Also zum einen gibt es eine fehlgeleitete Sozialpolitik, dass man nicht früher reagiert hat und die Krise der Sozialsysteme nicht erkannt hat oder nicht wahrnehmen wollte. Zum anderen merke ich aber gerade beim Thema Renten, dass viele junge Menschen total offen sind und auch betonen, dass die Rentenniveaus so erhalten bleiben müssen, weil sie eben auch die Taten der Eltern- und Großelterngenerationen erkennen und auch dankbar dafür sind, dass auch der Wohlstand in diesem Land aufgebaut wurde. Und das ist auch immer der Punkt, ich will es ja auch nicht zur Generationenfrage oder zum Streit machen, sondern ganz viele junge Menschen gucken total ehrfürchtig auf die Taten, die ältere Menschen gemacht haben. Das erleben wir auch bei mir in Garz immer wieder. Also man kann auch aus allem eine Chance ziehen und vor allem generationenübergreifend arbeiten, dass Begegnungsorte für junge Menschen entstehen, die ältere Generationen auch mit aufbauen. So kann es im Kleinen funktionieren und so geht es bestimmt auch im Großen.
Sie machen sich ja eben auch stark für eine Allianz mit den Alten. Also Sie wollen die Interessen der Jungen vertreten, aber sagen gleichzeitig, am Ende können wir Veränderungen nur bewirken und umsetzen, wenn auch ältere Generationen mit an Bord sind. Wie kann denn so ein Ausgleich am besten stattfinden?
Indem wir bewusst Begegnungsorte so ausgestalten, dass alle Generationen dort zusammenkommen. Also dass wir Orte aufbauen, wo Bierpunktturniere genauso wie Opernaufführungen stattfinden, um mal das klischeeartig zu machen. Aber so machen wir es in Garz in der Kirche zum Beispiel. Oder dass wir eben im Rathaus Räume für junge Menschen schaffen, mit Billardraum, mit Kinderdisco und allen möglichen. Aber eben auch Programme da sind mit einem Kaffeeklatsch, wo ältere Menschen zusammenkommen. Also dass man überhaupt erstmal Begegnungsorte schafft und zum anderen auch die Interessen von Jung und Alt mit abholt. Also wenn Wenn man das vor allem in der Kommunikation eben so steuert, dass alle mitdiskutieren können, dann sind auch alle Generationen angesprochen.
Und würden Sie sagen, es ist im Grunde genommen gar nicht so schwer, ältere Generationen auch dazu zu bewegen, zugunsten der Jüngeren vielleicht Verzicht zu üben? Man muss es eben nur richtig adressieren?
Die Einsicht haben ganz viele ältere Menschen. Ich bin ja als Bürgermeister ab dem 75. Geburtstag bei allen runden Geburtstagen und ab dem 50. Hochzeitstag bei allen runden Hochzeitstagen. Deshalb ist man bei sehr viel Kuchen und Sekt im Gespräch mit älteren Menschen und kriegt mit, dass ganz viele ältere Menschen das ja auch wollen, dass die jungen Menschen Verantwortung übernehmen und dass sie auch zum Teil sehr unzufrieden sind, dass die Lasten jetzt auf die jungen Menschen verteilt werden. Also da ist ganz viel Offenheit da. Ich glaube, das kommt politisch bei dem Mandatsträger dann meistens nur nicht so an.
Weil Sie ein Vertreter der kommunalen Ebene sind und gestern der Aktionstag stattgefunden hat, Kommunen am Limit. Da geht es um eben das Finanzdefizit von knapp 30 Milliarden, 27 und 28. Wie sehr steht den Kommunen denn das Wasser bis zum Hals aktuell und wie dramatisch ist das auch für die Demokratie vor Ort?
Es ist hochdramatisch. Also wenn wir unseren Haushalt planen als kleine Stadt, wir können eigentlich nirgendwo Geld ausgeben. Man fühlt sich wirklich häufig als Insolvenzverwalter. Wir haben pro Jahr ungefähr 100.000 Euro, die wir rein an investiven Mitteln haben. Das ist nichts. Da kriegt man noch nicht mal den Eigenmittel für Fördermittelprogramme für gestemmt. Zeitgleich ist die kommunale Ebene aber in der Demokratie so wichtig, weil einfach die Menschen die Handlungsfähigkeit von Demokratie danach bewerten, ob die Straße, die seit 10 Jahren baufällig ist, endlich mal gemacht wird oder ob eben noch Geld für Kulturprogramme da ist, damit die Stadt auch ein Kulturangebot machen kann. Und das alles entsteht in der Kommune. Deshalb muss da auch viel mehr Geld hinfließen, wenn man die Demokratie wirklich verteidigen will.
Weil das ja eben so gewichtig ist für das unmittelbare Erleben der Demokratie vor Ort, hat es ja eben auch Auswirkungen auf den Frust oder eben eine zunehmende Ablehnung des Systems. Also würden Sie sagen, da besteht auch eine direkte Verbindung oder eine direkte Kausalität zwischen Überschuldung der Kommunen und Zustrom bei der AfD beispielsweise?
Ja, zwei Themen. Also ich glaube, die AfD gerade im ländlichen Raum ist so stark einerseits, weil eben die Handlungsfähigkeit der Kommune immer stärker eingeschränkt wird und auch wirklich in der Gemeinde dann das Gefühl existiert, wir können ja gar nichts mehr machen. Zum anderen aber auch, weil die AfD nun mal leider auch die präsenteste Partei im ländlichen Raum ist. Also sie sind einfach bei jedem Dorffest da, auch bei den Stadtvorversammlungen und so sind sie meistens auch dann Wortführer. Und zusätzlich zu der Handlungsblockade, die in ganz vielen Bereichen des demokratischen Systems leider auf der kommunalen Ebene entstanden ist, zählt eben auch zur Wahrheit dazu, dass die AfD einfach am präsentesten ist und dass andere Parteien da auch wirklich überlegen müssen, wie kommen wir wieder präsent in den ländlichen Raum.
Vielleicht auch nochmal als Handreichung an alle Parteien und Gegenkandidaten der AfD, die gerade um Zustimmung kämpfen. Sie sind ja so eine Art Antithese eben in Garz, weil man über die letzten Jahre beobachten konnte, der Trend war steigend. Die AfD hat immer mehr Zustimmung gewonnen in Landtagswahlen, aber auch zuletzt eben bei der Landratswahl. Dort vor Ort in Garz 58% Zustimmung zur AfD. Trotzdem wurden Sie eben 2024 als ein Mitte-Links-Kandidat gewählt. Was ist Ihr Geheimrezept?
Ich probiere, Debatten nicht ideologisch zu führen, sondern sachlich orientiert. Also ich probiere bei all den Themen auch den Windpark mit 7 Windkraftanlagen, den wir einstimmig beschlossen haben, haben wir so geführt, weil wir ganz lange über ein Jahr Bürgerbeteiligungsplattformen geschaffen haben, von Bürgerversammlungen über verschiedene andere Wege, wo man eben einfach sachbezogen das diskutiert, was die Menschen vor Ort interessiert. Und die Menschen interessiert da kein Parteibuch oder sonst was. Und dann kann man das auch wirklich entzerren, dass auch Energiepolitik keine ideologische Debatte sein muss, sondern einfach knallharte Wirtschaftspolitik ist, wie wir unsere Gemeinde mit neuen Steuern und neuen Einnahmen vor allem versorgen können und auch die Bürger im Portemonnaie konkret davon profitieren. Also wenn man es sachbezogen macht und nicht ideologisch diskutiert, kann man alle Themen auch wirklich konstruktiv voranbringen. Einfach mit der Sache argumentieren, da kommt man immer weiter.
Damit sage ich vielen Dank, Luca Pivoda.
Danke.
Noch genau 3 Monate, dann kommt das Who is Who aus Wirtschaft und Politik zum Berliner Westhafen, um sich auszutauschen. Hier steigt die My Way, unser Mittelstandsstrategiegipfel. Gabor Steingart diskutiert mit Joe Käser von Siemens Energy, wie sich Unternehmen in diesen Zeiten neu erfinden müssen. Außerdem begrüßt er die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zum Gespräch. Ich freue mich auf mein Gespräch mit Hendrik Wüst, dem wohl mächtigsten CDU-Ministerpräsidenten in Deutschland, und mache mit ihm eine Standortbeschreibung, wo Deutschland steht. Aleph Doğan und Jörg Thaddäus sprechen mit Harpe Kerkeling über Humor in gereizten Zeiten. Chelsea Speaker blickt mit Sigmar Gabriel auf die Weltpolitik. Sie hören dort Keynotes von erfolgreichen Unternehmern. Sie können an Masterclasses teilnehmen, wo Sie als Unternehmer viel lernen zu Themen wie KI und Führung. Das volle Programm am 23. und 24. September. Alle Infos finden Sie unter dem Link in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Neuigkeiten von SpaceX. Anne Schwedt an der Wall Street hat die Hintergründe für uns. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina. Ja, bei SpaceX kippt nach der riesigen Anfangseuphorie gerade die Stimmung ein Stück weit. Die Aktie ist gestern um rund 16% eingebrochen und hat damit über die letzten drei Handelstage fast ein Viertel an Wert verloren. Viele, die nach dem Rekord-IPO noch hinterhergesprungen sind, die sind damit jetzt schon wieder teilweise im Minus. Der Börsenwert war in der ersten Rallye ja zeitweise an Größen wie Amazon oder sogar kurz an Microsoft vorbeigeschossen. Jetzt holt der Markt ein Stück weit Realität nach. SpaceX schreibt ja weiterhin hohe Verluste und muss gewaltige Summen in Raketen, Starlink-Netz und KI-Infrastruktur investieren. Dazu kommt jetzt auch noch eine neue Nervosität durch die frische Ankündigung einer großen Anleiheemission. SpaceX legt eine Emission unbesicherter Anleihen auf, obwohl das Unternehmen per Mitte Juni über gut 100 Milliarden Dollar an Geld und kurzfristigen Anlagen verfügt. Das zeigt, wie kapitalintensiv Raketenprogramme, Starlink-Ausbau und KI-Rechenzentren sind und dass Musk weiter massiv fremdfinanzieren will. Für Aktionäre heißt das mehr Schulden, mehr Zinslast und das klare Signal, dass der Cashburn auf absehbare Zeit hoch bleibt. Die Euphorie über den größten Börsengang der Geschichte ist also zwar noch da, wird aber gerade von sehr klassischen Fragen überlagert, nämlich wie stabil ist die Bilanz und wie lange tragen Investoren dieses Tempo bei Schulden und Ausgaben noch mit?
Und Anne, wie ist die Börse ansonsten in die Woche gestartet?
Ja, mit einem Dämpfer muss man sagen, vor allem für Tech. Der S&P 500 ist zum Wochenauftakt um rund 0,4% gefallen, die Nasdaq gut 1,3% und der Dow konnte dank Zyklikern wie Caterpillar leicht zulegen. Belastet haben vor allem die großen Tech-Namen. Alphabet rutschte nach Berichten über Abgänge im KI-Bereich um gut 5% ab. Amazon und Meta verloren deutlich. Microsoft lag ebenfalls im Minus. Etwas besser sah es bei einzelnen Chip-Werten aus. Micron zum Beispiel legte vor seinen Zahlen Mitte der Woche knapp 7% zu. Auch AMD und Intel konnten zulegen, weil viele Anleger weiter auf stabile KI-Nachfrage setzen. Gleichzeitig sind die Ölpreise nach neuen Signalen in den Iran-Verhandlungen und der Aussicht auf mehr iranisches Öl am Markt deutlich auf knapp 75 bis 78 Dollar gefallen. Das nimmt zwar etwas den Inflationsdruck, lenkt den Blick der Börse aber jetzt noch stärker auf den PCE-Inflationsbericht am Donnerstag, der ja als nächster großer Test für die Zinsfantasie gilt, Carina.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man sich in New York die Wohnung kostenlos putzen lassen kann, im Namen der Forschung. Füße hoch, ein bisschen Entspannung ist angesagt. Das Bad wird geschrubbt, die Fenster werden gewischt, die Küche blitzt. Und am Ende kommt nicht einmal eine Rechnung. Der Preis dafür? Temporäre Beobachtung. Denn das KI-Unternehmen Shift bezahlt die Reinigungskräfte, die wiederum mit Kamera auf dem Kopf durch ihre Wohnung wedeln, wischen und laufen. Wichtig sind dabei nicht die Menschen oder die Gegenstände in den Wohnungen, sondern die Bewegungen der Reinigungskräfte. Wie wird ein Fenster geputzt? Wie wird ein Tisch abgewischt? Wie bewegt sich ein Mensch durch einen Raum? Wie greift er nach Gegenständen? Und wie geht er mit seiner Umgebung um? Genau dieses Wissen ist für die Entwicklung der nächsten Generation von Robotern entscheidend und muss daher minutiös ausgemessen werden. Deshalb wird jede Bewegung aufgezeichnet. KI-Systeme sollen lernen, wie Menschen alltägliche Aufgaben erledigen. Anders gesagt, während heute noch ein Mensch ihr Badezimmer putzt, soll morgen ein Roboter übernehmen, wenn er gelernt hat, wie das geht. Ein guter Deal in meinen Augen. Wann kommt eigentlich mal jemand zu mir nach Hause und putzt im Namen der KI? Ich öffne gerne Tür und Tor. Ich wünsche Ihnen jetzt einen blitzblanken Start in diesen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer. Make sense.